Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Und ich freue mich, dass es in dieser Gemeinde Leute gibt, die so hungrig sind, dass sie auf keinen Fall den ersten Mittwoch-Gottesdienst in dieser Herbstsession verpassen wollten. Preis dem Herrn. Ich kann euch sagen, ihr kriegt auch etwas geboten, was sich lohnt, gekommen zu sein. Jedenfalls, wenn ich dein Kommen heute Abend richtig deute, dann ist das, weil du hungrig bist, weil du mehr willst, weil du möchtest, dass es in deinem Leben vorwärts geht. Und genau über das Thema werden wir heute Abend sprechen. Also meine Predigt heute Abend heißt, der direkte Weg in deine Berufung. Das ist so eine Einschiebepredigt. Ich werde in lockerer Form immer wieder, sei es sonntags oder mittwochs, auf dieses Thema kommen. Es ist sozusagen eigentlich das Begleitthema zu dem Thema Erweckung. Erweckung ist toll. Also es ist toll, wenn frühmorgens der Wecker klingelt und du stehst auf. Das ist wunderbar. Aber wenn du dann nicht weißt, ja, warum stehe ich eigentlich auf oder was mache ich jetzt oder was kommt jetzt, dann ist es eigentlich unsinnig aufzustehen, dann würde ich lieber am Bett liegen bleiben. Also wir müssen auch wissen, neben dem, dass wir geistig wachgerüttelt werden und dass wir spüren, da kommt was ganz Neues, da bricht was auf, da passiert was, irgendetwas ist da schon am Brodeln, man spürt es schon, überall wo man hinkommt in Europa. Aber das heißt natürlich auch, dass es eine Menge zu tun gibt. Und das heißt natürlich auch, dass wir uns vorbereiten müssen, denn wir wollen ja nicht von dem Ganzen überrollt werden. So, wir waren jetzt die ersten Tage an der Ostsee oben auf der Insel Usedom und das ist ganz witzig, weil ich als Kind schon ein paar Mal dort war. Aber da, wo wir jetzt waren, in dem Ort, das war früher immer so ein bisschen einer von den reichen Orten, da gingen wir nicht hin. Also wir waren die mehr, die so ein Bungalow irgendwo in der Prärie Urlaub machten, von irgendeinem FDGB-Urlaubsheim, Bungalow am Bungalow und so eine Gemeinschaftswaschanlage mit Plumpsklo und fließend Kaltwasser und Gemeinschaftsduschen, sprich ein Raum und 20 Duschen ohne irgendeine Abtrennung, ohne irgendwas für dein Handtuch oder für Kleider oder so. Einfach so, also in so vornehme Orte oder geschweige denn in ein Hotel sind wir nie in Urlaub gegangen. Und jetzt waren wir da in einem richtig schönen, noblen Strandhotel. Und das heißt, du gingst raus aus dem Hotel, einmal über die Strandpromenade und standest direkt am Strand, wo du baden gehen konntest. Und ich habe mit dem Herrn einen Deal, weil ich oder wir als Familie nicht viel Urlaub machen, dann ist dann, wenn wir Urlaub machen, auch das Wetter so geeignet für das, was wir tun wollen. Wir fuhren also hier los, es war noch kühl und ein bisschen regnerisch und wir haben dann einmal übernachtet und es wurde dann besser, als wir nämlich auf in der Insel Usedom ankamen am Mittwoch. War also wunderschönes Wetter, Sonnenschein, gut temperiert und wie es auf Inseln manchmal ist, am Meer windig. Und dieser Wind sorgte dafür, dass ein relativ starker Wellengang war, sodass also hin und wieder dann am Strand die Durchsage kam, dass Kinder und Nichtschwimmer, also dass ein generelles Badeverbot für Kinder und Nichtschwimmer besteht. Ich weiß jetzt nicht genau, zu welcher Kategorie mein Mann gehört hat, aber meine Söhne und ich, wir waren im Wasser. Das war ein kleiner Seitenhieb, das können wir dann wieder rausschneiden. Meine Söhne und ich, wir waren im Wasser. Und Strandkorb gehütet und wir waren im Wasser und du hast relativ schnell verstanden, warum dieses Badeverbot bestand. Das war total interessant. Ich liebe Wellengang. Ich liebe es wirklich und weil ich, wenn man das, man muss einfach ein bisschen einschätzen können. So, es ist schon gefährlich, wenn man sich nicht auskennt. Wir waren ja vor ungefähr 4 Wochen schon mal für einen Tag auf der Insel Usedom. An eben demselben Strand sind wir spaziert. Da müsst ihr euch vorstellen, da war ganz klare, ruhige See. Und obwohl wir keine Badesachen dabei hatten, weil es war nur so ein Eintagesausflug, konnte man einfach seine Hosen hochnehmen und konnte also 10, 15, 20 Meter richtig Richtung Meer reinlaufen und das Wasser war kaum knietief. Es war derselbe Ort, dieselbe Ostsee, nur ein bisschen mehr Wellengang und du gingst 3 Meter rein und warst bis hierhin nass. Weil eben Wellen kamen mit bis zu 1 Meter Höhe. Und wenn du knietief stehst, rechne 1 Meter dazu, dann musst du schon den Kopf hochhalten. Und es ging relativ weit knietief rein und Richtung Strand. Natürlich wurden die Wellen dann auch, flauten die dann ein bisschen ab. Aber da kamen richtig, richtig schwungvolle Wellen. Und da ist Folgendes passiert. Wisst ihr, das ist so genial. Der Herr redet immer zu uns. Ich stehe da also mitten von meinen Wellen. Und wenn du ein bisschen, wie soll ich sagen, dich mit Wellen auskennst, dann weißt du, Es gibt zwei Arten, wie du mit Wellen umgehen kannst. Du kannst versuchen, dem zu widerstehen und einfach zu sagen, ich bleibe einfach hier stehen. Aber ab einer gewissen Wellengröße überrennt dich einfach. Du kannst nicht mal mehr stehen. Auch wenn das Wasser nicht über deinen Kopf geht, das kommt mit so einer Kraft, das haut dich einfach rückwärts um. Es passiert natürlich nicht viel, weil du kannst ja dann wieder aufstehen und so weiter. Aber du kannst nicht einfach stehen bleiben. Aber du kannst auch dich in die Welle reinschmeißen. Du kannst praktisch in die Welle reinspringen und gehst dann genau dann hoch, wenn die Welle auch ihren höchsten Punkt hat und hast so immer den Kopf über Wasser. Du siehst immer, was los ist und du kannst sogar noch viel tiefer gehen. Also auch, wo Wellen, die, wenn du einfach stehen bleibst, lange über deinen Kopf gehen würden, wenn du in die Welle rein, ich sag's jetzt mal mit unserem christlichen Vokabular, dich hingibst und genau im richtigen Moment in den Schwung der Welle reingehst, kannst du da herrlich wirklich in diesen Wellen reiten und du hast immer den Kopf über Wasser und es ist wirklich ein fantastisches Gefühl und das haben wir natürlich da eine Weile gemacht. Hinterher bist du fix und fertig, muss ich auch sagen. Aber es war wirklich toll und dann hat der Heilige Geist zu mir geredet und hat gesagt, genau so wird das sein mit der Erweckung, die jetzt kommt. Es wird einige Christen geben, die meinen, sie können so weiter einfach in ihrem Alltag stehen wie bisher und die wird diese Erweckung aus der Bahn werfen. Sie werden nicht mehr verstehen, was in ihrem Leben passiert. Sie werden nicht verstehen, was im Leib Christi passiert. Und es gibt die andere Möglichkeit, sich zu trainieren, sich mehr und mehr in diese Welle reinzugeben. Da ist ein bisschen Risiko dabei. Da ist natürlich ein großes Risiko dabei. Du musst dich nämlich darauf verlassen, dass das Wasser dich wirklich trägt. Aber aus irgendeinem Grund, man kann das sicher auch physikalisch erklären, aus irgendeinem Grund, obwohl die Welle so lang in Richtung Land geht, gibt es eine Bewegung, die dich sanft nach oben trägt, genau wenn du im richtigen Moment von unten ein bisschen abspringst und du kannst diese Welle richtig genießen. Und genauso ist es mit Erweckung. Es gibt eine Art, wie man in Erweckungszeit lebt, wie man sein Christsein lebt und das ist anders als, ich sag mal, bei ruhiger See, das ist anders, als wir das in den letzten 10 Jahren hier in der Gemeinde erlebt haben. Da gab es mal einen Sturm und in dem Sturm gingen die Wellen mal hoch und am nächsten Tag war die See wieder ruhig. Aber wisst ihr, das Verrückte war, ich liebe dieses Wetter und am nächsten, wir hatten dann den ganzen Donnerstag noch für den Strand und am nächsten Tag gingen wir wieder an den Strand, also am Mittag dann. Und am Morgen hatten wir schon mal geschaut und da war es eigentlich relativ ruhig und ich dachte schon so, schade. Und als wir kamen gerade an unserem Strandkorb an, da kam die Durchsage, dass ein Badeverbot für Kinder und Nichtschwimmer besteht. Das hat man in dem Moment noch nicht verstanden. Aber auch, wir waren zu der Zeit schon im Wasser drin, aber es dauerte vielleicht 5 bis 10 Minuten. Und dann kamen richtig große Wellen. Woran liegt das, dass das schon vorher gesagt wurde? Weil natürlich es gibt ja Wetterstationen und weiß ich, und dann sieht man ja schon, was da ein bisschen weiter draußen im Meer passiert. Aber das Interessante war, das ist nämlich genau die, hat wieder der Heilige Geist zu mir geredet, das ist genau die Situation, in der wir jetzt sind. Die Welle ist, wir spüren schon Wellen, wir spüren schon, dass der Seegang zugenommen hat, wir spüren Entwicklungen, Dinge, die passieren im Leib Christi. Aber es ist noch nicht so richtig der große Wellengang, auf den wir eigentlich warten. Es ist noch nicht die Superwelle, die uns die Gemeinde in einem Schlag füllt. Aber wir sehen schon, dass die Gemeinde wächst. Wir sehen schon, dass Dinge passieren. Wir sehen schon, dass Dinge auch im Bereich Evangelisation passieren. Und wir sehen überall in Europa, dass Dinge passieren, dass Prophetien anfangen, zustande zu kommen und so weiter. Wir sind noch in dieser Phase und die Durchsage kam, ihr Lieben, ich erinnere euch dran, schon vor 2 Jahren bei der Pastorenkonferenz hat Pastor Jens diese Durchsage gegeben. Jetzt ist die Zeit für Europa. Jetzt ist eigentlich und die Zeit, wo du stehst und noch nicht ganz die Wellen kommen, da musst du dir überlegen, wie gehe ich damit um und dich vorbereiten auf die Wellen, die kommen. Du musst dir nämlich überlegen, bin ich zu tief im Wasser? Da, wo ich jetzt stehe, ist das mein Glaubensgebiet? Oder lebe ich irgendwie, und das können wir in ruhigen Zeiten kannst du das tun. Du kannst weit über deinen Glauben hinaus leben. Oder du hast ein solides Fundament. Du weißt, du bist trainiert im Finanzen. Du weißt, du bist trainiert zu geben. Du bist trainiert. Du bist flexibel, kannst kurzfristig dein Programm so umstellen, dass, sagen wir mal, jetzt sind vielleicht, weiß ich, so 80% dein Teil, 20% der Herr und Gemeinde, aber du weißt, du kannst da ohne mit der Wimper zu zucken auf 50% hochfahren, so weil du es schon in bestimmten Zeiten geübt hast, so Week of Refreshing und so weiter. Ja, das sind so unsere Sturmübungen. Und der Tag, der Moment wird kommen und das nimmt zu. Es ist auch nicht so, dass es über Nacht kommt, aber es nimmt zu. Dinge werden stärker. Und wenn man mal so ein bisschen schaut, was so läuft in Europa, ich kann euch sagen, da geht richtig was ab. Zum Beispiel in Suhl, die Gemeinde, es ist schön, wenn man woanders ist, dann hört man immer und trifft andere Pastoren, dann hört man, was hier und da und dort läuft. Zum Beispiel in Suhl, in der Gemeinde, die hatten zeitweise wirklich ganz, ganz wenig Leute. Und jetzt haben die haben nicht so einen riesig großen Raum, aber seit dieser Konferenz, die in Suhl war im Frühjahr, seitdem haben die fast immer den Gottesdienstraum voll. Und das sind natürlich erst kleine Anfänge, aber das kann mal ganz schnell gehen, Leute. Und ich denke, es ist gut, wenn wir anfangen, uns vorzubereiten. Und dazu gehört auch, das ist auch so ein Ding, jeder von uns hat eine Berufung. Wir alle wissen das schon lange. Wir kennen zum Großteil unsere Gaben. Wir wissen, wo wir gern sein möchten, was wir gern tun möchten im Reich Gottes. Die meisten von uns haben ein Bild von dem, was sie gerne haben und sein möchten. Aber es scheint uns, als ob da eine riesige Kluft ist. Wir stehen auf dem einen Berg, so, dann ist das Tal und da drüben auf dem anderen Berg scheint unsere Berufung zu sein. Und der Herr möchte, dass wir uns aufmachen, den Weg durch dieses Tal auf den anderen Berg zu gehen. Es wird nicht einfach eine goldene Brücke rübergehen, es wird auch kein, du kannst dich auch nicht rüber beamen, sondern es gibt einen Weg, den man gehen muss. Und du bist gut beraten, wenn du spätestens heute damit anfängst. Aber ich weiß, die meisten von euch, ihr habt schon angefangen. Und für euch soll es einfach eine Ermutigung sein, weiterzugehen. Ich möchte gerne mal mit euch lesen, Römer 12, die Verse 1 bis. Ich fange einfach mal an. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Soweit haben wir alle diese Verse schon gelesen, haben darüber nachgedacht, arbeiten dran, uns dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Aber manchmal vergessen wir dann weiterzulesen. Und es gab keine Kapitel, keine Verseinteilung, als Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Habt noch im Hinterkopf, es geht um den Willen Gottes, den vollkommenen Willen Gottes. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich lege dir das heute mal aus einer ganz anderen Perspektive aus. Ich sage jetzt einfach mal die Übersetzung Katharina von diesem Vers, die ist nicht aus dem Griechischen, die ist einfach aus dem Geist, einem anderen Blickwinkel auf diesen Vers. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem von euch, dass er sich nicht als Richter der anderen sieht, sondern darauf bedacht und besonnen ist, mit seinem Maß des Glaubens das zu tun, wozu er berufen ist. Denn das ist ein Aspekt, der in dem Ganzen drin ist. Was heißt das, höher zu denken? Nimm die biblische Erklärung, wer du bist und was du hast in Christus. Da kommt Gott, dann kommt Jesus und dann kommst du. Also ich meine, da kannst du gar nicht viel höher denken. Und dann heißt es, dass wenn du in Christus bist, dass du ihm sogar gleichgestellt bist. Viel höher kannst du nicht denken. Es gibt nur noch einen Schritt, wie du höher denken kannst. Nämlich, dass du dich zu Gott, dem Vater und auch dem Richter machst. Es geht hier nicht darum, dass du denkst, du bist begabt oder dass du denkst, du bist geistlich oder dass du denkst, du bist berufen als Apostel, als Prophet oder als irgendwas. Das ist alles okay, das zu denken, das ist wunderbar. Du solltest das sogar denken. Und insbesondere solltest du das denken, wenn das dem entspricht, was der Herr in dein Leben hineingelegt und hineingesprochen hat. Dann ist es sogar Sünde, wenn du berufen bist, ein Apostel zu sein und du denkst von dir selber, oh, ich bin nichts und ich kann nichts, dann ist das Sünde. Du sollst nämlich auch nicht niedriger von dir denken als das, wozu du berufen bist. Denn dann würdest du das Werk, das Jesus getan hat, ignorieren. Denn alles, was nicht gut ist an dir, hat er ja, indem er dich in die Position in ihm versetzt hat, schon zur Seite geräumt. Ich möchte auf eine bestimmte Sache hinaus. Eine Möglichkeit, von dir selber höher zu denken, ist, dass du anfängst, das zu beurteilen und zu bewerten, was andere tun. Und immer wenn man das sagt, kommt natürlich sofort der Widerspruch, ja, aber ich muss doch beurteilen. Schau dir an, was die Bibel sagt, was du beurteilen sollst. Du sollst die Zeichen der Zeit beurteilen. Wenn du eine Lehre hörst, eine Predigt hörst, sollst du natürlich beurteilen, was sollst du beurteilen, ob sie mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Aber du sollst nicht beurteilen, ob der Dienst von Prediger sowieso und von Evangelist sowieso und von Lieschen Müller in der Gemeinde und von dem dort, ob der gesalbt ist und ob der alles richtig macht. Und du sollst nicht beurteilen, ob dein Mitstreiter in der Gemeinde, in seinem Leben alles richtig und gut macht. Außer du bist als Pastor eingesetzt in dieser Gemeinde. Dann hast du eine Verpflichtung, in das Leben hineinzuschauen. Dann spürst du auch eine Verantwortung, das mit so viel Liebe zu tun. Und selbst dann weißt du, ich bin nicht der Richter, sondern deine Hauptstoßrichtung ist nicht zu beurteilen, was der andere macht, sondern deine Hauptstoßrichtung ist, den Herrn zu fragen, Herr, wie kann ich dem da raushelfen? Wie kann ich das Schaf wieder auf den richtigen Weg bringen? Das ist eine ganz andere Perspektive als, ja, hast du schon wieder gehört von, ah ja, und der und der. Und weißt du, wie viel der auf seiner Bibelschule Studenten hat? Nicht mal die Hälfte von unseren Studenten. Und weißt du, wie, die Gemeinde ist ja auch nicht groß. Also ich meine, was willst du denn? Ja, also was will der mir denn jetzt sagen? Und so weiter. Und wir fangen an zu reden und zu tratschen. Und wir wissen alles über Erweckung auf der ganzen Welt. Wir sind im Internet aktiv die ganze Zeit. Wir senden uns einen Link nach dem anderen. Und in jedem Link finden wir wieder was, was wir beurteilen können. Und nein, das musst du gemacht haben, das musst du gelesen haben, das musst du gesehen haben. Und der größte Teil davon ist mit der Motivation, das musst du gesehen haben, um zu wissen, wie es nicht geht. Ich sage euch jetzt mal was ganz anderes. Dasselbe sagen wir mal in einem ganz anderen Zusammenhang und dann werdet ihr verstehen, wie idiotisch das eigentlich ist. Ich muss nicht einen einzigen Kuchen verbrennen lassen, um zu wissen, dass es falsch ist, den Kuchen in der Backröhre schwarz zu lassen. Oder zu lange drin zu lassen, bis er schwarz wird. Ich muss nicht ein einziges Hähnchen in meinem Backofen anbrennen lassen, um rauszufinden, dass das nicht schmeckt und dass das falsch ist. Niemand macht das. Niemand setzt sich in sein Auto und sagt, ich muss jetzt mal bei Rot über diese Ampel fahren. Ich muss jetzt mal einen Lackkratzer. Ich muss jetzt mal so dicht am anderen vorbei. Ich wollte einfach mal wissen, ob wirklich, wenn ich jetzt mit meinem Spiegel an dem anderen Auto schreddere, ob das wirklich was kaputt geht. Ich muss das jetzt einfach mal wissen, dass das wirklich blöd ist. Niemand macht solche idiotischen Dinge. Niemand von uns schneidet seine Kleider kaputt in der Meinung, ja, ich wollte einfach mal wissen, wie sich das anfühlt. Warum um alles in der Welt schaust du dir diesen ganzen idiotischen Müll, den irgendjemand mit einem sehr geringen Maß an Erkenntnis tut und dann auch noch ins Internet stellt? Warum schaust du dir das alles rein? Schau dir doch Erweckungsversammlung von Oral Roberts an. Schau dir doch Kenneth Hagin Meetings an. Schau dir an, wie er mit seinen über 80 Jahren auf der Bühne tanzt und Halleluja ruft und jeder, der in seine Nähe kommt, auch noch ein Tänzchen anfängt. Und hör dir die Predigten an von jemand, der fast 70 Jahre im vollzeitlichen Dienst war und neben dem, dass er immer noch Mensch war. Aber findest du nicht einen einzigen Punkt, wo du sagen könntest, aber da ist er vom Weg abgekommen. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen aufhören, rumzufischen und zu machen und in Töpfen zu rühren, die uns nichts angehen. Wisst ihr, was ich gar nicht leiden kann? Wenn ich koche und die männlichen Bewohner meines Hauses zur Küche reinkommen, Topfdeckel hochheben und fragen, was gibt's denn und rühren und gucken und da reagiere ich ganz empfindlich. Kann ich nämlich gar nicht leiden. Du wirst es sehen, wenn es auf dem Tisch steht. Oder du bist mit in der Küche und hilfst und dann weißt du, was gekocht wird. Aber wer das Gemüse nicht geschnitten hat oder die Kartoffel nicht geschält hat oder das Hühnchen nicht paniert hat oder eingelegt hat, der hat auch kein Recht zu gucken, wie weit es ist und zu kosten, ob es schmeckt. Fertig. Und genau dasselbe gilt in den geistlichen Dingen. Wir sollen nicht höher denken als das, was wir gesetzt sind. Niemand von uns ist berufen, diese oder jene Erweckung zu beurteilen. Du bist nicht berufen zu beurteilen, war das in Pensacola jetzt eine Erweckung? War das in Toronto wirklich eine Erweckung? Ist das eine Erweckung? Du bist nicht dazu berufen zu beurteilen, warum welche Gemeinde wie groß ist. Das ist nicht deine Aufgabe. Das geht dich sozusagen aus himmlischer Sicht ein feuchter Kehricht an. Es geht dich einfach nichts an. Also warum tust du es? Ich kann dir sagen, warum. Weil du eben nicht daran arbeitest, nicht darauf bedacht bist, dass du besonnen bist und mit deinem Maß des Glaubens etwas tust. Denn wenn du etwas mit deinem Maß des Glaubens tust, wirst du merken, wie herausfordernd das manchmal ist. Du wirst merken, welche Tücken da drin sind. Und du wirst froh und dankbar sein, dass es diese Stelle gibt, dass auch nicht alle anderen dich dauernd beurteilen, obwohl es viele auch machen. Und nur wer was macht, spürt, wie stark dieser Geist des Beurteilens und Richtens überall im Leib Christi unterwegs ist. Aber soll ich dir was sagen? Das ist derselbe Geist, der dafür sorgt, dass so viele Leute, ich kenne nicht so viele weltliche Leute mit Burnout, wie ich Christen kenne. Ist das nicht eigentlich dumm? Das ist nicht, und das ist nicht, weil ich jetzt keine weltlichen Leute kenne, sondern weil sich sogar in der Welt schon rumgesprochen hat, dass man für seine Seele sorgen muss und dass man ein bisschen auf seinen Körper achten muss und so weiter. Dass man sich entspannen muss, dass man zur Ruhe kommen muss, dass man manchmal abschalten muss und eben auch nicht in jeden Topf reinguckt. Vor allen Dingen, wenn einen die Suppe nichts angeht. So, dann gehen wir weiter zu Vers 4. Das ist nämlich interessant. Jetzt geht's nämlich mit denn weiter. Und davor ging es ja auch schon mit denn weiter. Und dieses denn hat mir ja verraten, dass sich das alles darauf bezieht, was davor steht. Nämlich, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und dass wir rausfinden, was ist der vollkommene Wille für mich, für mein Leben. Und dann kümmere ich mich nicht drum, die anderen zu beurteilen. Das ist so eine ganz verrückte Sache. Wenn du anfängst, darüber zu reden, wozu du berufen bist, dann findest du sofort 10 Leute, die dir erzählen. Nehmen wir mal an, ich rede jetzt mal so ein bisschen aus Erfahrung. Ja, ich habe irgendwann, der hat zu mir geredet über Lobpreislieder schreiben und CDs aufnehmen und so weiter. Und egal, mit wem ich geredet habe, über Jahre habe ich niemanden gefunden, der auch nur im Ansatz erstens zu Ende zugehört hat und zweitens irgendwie das Gefühl hatte, oh, das klingt gut. Sondern was ich immer gehört habe, ist, ja, aber weißt du, guck mal, der und der und der. Und dann wurden mir irgendwelche Namen gesagt. Die haben das alle probiert und es hat nicht funktioniert. Und ich habe mich immer gefragt, was hat denn nicht funktioniert? Dass Dieter Bohlen dich in seine Hitparade aufnimmt? Ich meine, ist das der Plan dahinter? Dass du im Fernsehen mit, es sind noch links und rechts, sind noch 2 Tänzerinnen vielleicht an irgendeiner Stange und dann wird dein neuestes Lobpreislied gespielt? Ist das der Plan, den du damit hast? Was hat denn nicht funktioniert? Ich sag euch was, meine Lobpreis-CDs haben alle funktioniert. Bei mir hat das alles funktioniert, obwohl mich niemand kannte. Ja, und der ein oder andere aus meinem sogar engeren Freundeskreis hat 2 Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass da guter Lobpreis drauf ist. Aber schlussendlich hat es auch rausgefunden, preis dem Herrn. Aber was wäre gewesen, hätte ich mich davon abbringen lassen? Wie dumm sind wir manchmal? Und wisst ihr, wie ich mich freue jetzt auf unsere nächste CD? Und nicht nur das. Das hat etwas in Gang gesetzt. Und soll ich euch was sagen? Wir hatten sogar Gastsprecher in dieser Gemeinde, die mich zur Seite genommen haben und gesagt haben, von Amerika, die haben nicht mal verstanden, was wir gesungen haben. Die kennen die deutschen Lobpreislieder gar nicht. Aber ihr könnt doch nicht nur eure eigenen Lieder singen. Ja, warum denn nicht? Ja, das mögen die Leute nicht. Ja, aber hast du irgendjemand in der Gemeinde getroffen, der dir gesagt hat, er mag das nicht? Bitte, ich bin immer gerne für Feedback da. Nein, aber die Leute wollen doch die und die und die Lieder singen. Ja, die Leute, die Englisch können, die wollen englischsprachige Lieder singen, richtig. Aber manchmal wollen Deutsche auch deutschsprachige Lieder singen. Und manchmal wollen Schweizer auch Schweizer Mundartlieder singen, habe ich rausgefunden. Und die sind anders und manchmal ist der Rhythmus auch anders und manchmal ist der Schwung ein anderer, weil eben Deutsche nicht gleich Amerikaner, nicht gleich Australier, nicht gleich Engländer sind, nicht gleich Südafrikaner. Und ja, ich mag die Musik von Trevor Sampson total, aber egal wie sehr ich es versuche, ich habe diesen Groove nicht und ich kenne niemanden in unserem Team, der den hat. Aber ich kenne ein paar Leute, die haben da einen ganz anderen Groove drauf. Und wenn wir nicht anfangen, mit dem was zu machen, was wir haben, dann sitzen wir in 20 Jahren noch und warten, dass endlich irgendjemand irgendwo wieder was Neues hervorbringt. Also, nicht höher von sich selber zu denken, sondern mit deinem Maß des Glaubens etwas zu machen. Denn, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. So, und dann kommt eine Aufzählung der verschiedenen Gaben. Und wenn du liest, der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit und so weiter. Da geht's nicht um Geistesgaben, da geht's nicht um die neuen Geistesgaben, da geht's auch nicht nur um Apostel, Propheten und Lehrer, sondern da geht's um jeden einzelnen Gläubigen. Denn der erste Teil, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das war auch nicht nur an die Personen, die zum fünffältigen Dienst berufen waren. Das war auch nicht nur an die, die in Geistesgaben aktiv sind, sondern dieser ganze Abschnitt geht an den ganzen Leib Christi. Und auf was wird hier hingewiesen? Da wird hingewiesen, mach etwas mit deinem Maß des Glaubens. Mach etwas mit deiner Gabe. Nimm die Gnade, die dir gegeben ist. Finde den Willen Gottes raus für dein Leben. Den Guten, den Wohlgefälligen, den Vollkommenen. Und dann fang an, mit deinem Maß des Glaubens in diese Richtung zu gehen. Und ja, wir sind viele, wir sind verschiedene. Und jeder hat eine andere Berufung. Manche haben eine ähnliche Berufung, aber da gibt's eine Verschiedenartigkeit. Mit anderen Worten, sei nicht enttäuscht oder frustriert, dass vielleicht ein anderer nicht versteht, was du machst, oder dass ein anderer nicht in dem Dienst mitarbeiten möchte, wo du dich siehst. Oder dass jemand nicht in derselben Gabe wie du wirkt oder dich nicht so gut versteht, sondern verstehe, wir sind alle verschieden. Aber zusammen funktionieren wir wunderbar. Ich meine ganz ehrlich, was hätten wir denn davon, wenn wir alle Leute hätten, die super gerne in der Cafeteria mitmachen würden, aber niemand möchte im Lobpreisteam sein? Ich meine, da hätten wir ein Kaffeekränzchen. Versteht ihr? Und wenn wir eine Gemeinde wären, wo alle predigen wollen, ich sag's euch, wir waren jetzt auf dieser Geburtstagsfeier und da waren so viele Prediger und so viele Pastoren auch da, also bei Jens 50. Geburtstag. Und ich kann euch sagen, ich bin gerne mit Predigern, ich bin gerne mit Pastoren zusammen, aber meistens kommst du nicht zu Wort. Und wenn ich das sage, will das was heißen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und egal, wozu du irgendwas sagst, ehe du dich versiehst, steht jemand mit seiner Bibel oder man hat ja heute alles im Smartphone und schon kriegst du wieder eine Predigt in Kurzform oder in längerer Form. Ja, und du hast drei Prediger beieinander und schon geht's um irgendwelche geistlichen Themen und schon geht's wieder um dies und jenes und das und so. Es ist natürlich interessant, man kriegt wieder neue Informationen und so weiter. Aber ich bin so froh, dass wir in der Gemeinde so viel Verschiedenartigkeit haben. Ich bin so froh, dass nicht alle predigen wollen. Wie sollten wir das denn handeln? Ich meine, wenn wir mehr als 52 Leute in der Gemeinde haben, kommen wir ja in einem Jahr gar nicht rum. Und wenn wir dann noch einen Pastor haben, der eigentlich am liebsten jeden Tag Gottesdienst machen würde, damit er jeden Tag predigen kann, weil er jeden Tag eine Botschaft hätte für euch, dann wird das schwierig. Ich sage euch was, wenn wir alles Leute hätten, die gerne in den Kinderdienst gehen wollten, dann müssten wir alle noch mal Kinder kriegen, damit wir das abdecken können. Also ja, für manche gilt das natürlich, Sarah, preis dem Herrn, sei gesegnet. Aber andere sind froh und dankbar, dass sie diese Phase abgeschlossen haben. Stimmt's, Helga? Amen. So, da gibt's also ganz, ganz unterschiedliche Sichtwinkel. Wir sind verschieden. Jeder von uns ist verschieden. Und das ist gut so. Wenn du eine Uhr aufmachst, nimm eine richtig gute Schweizer Uhr. Es gibt ja so schöne Uhren, so schöne Automatikuhren, die hinten nur einen Glasdeckel haben, wo du sogar sehen kannst. Und du kannst sehen, es gibt fast keine zwei Rädchen, die gleich aussehen. Und du kannst auch nicht, wenn du die eine Uhr hast und dann hast du eine andere Uhr, du kannst auch nicht das Rädchen, selbst wenn das in der Uhr dieselbe Funktion hatte, nehmen und als Ersatz für die andere Uhr nehmen. Sondern das ist Präzisionsarbeit. Du bist Präzisionsarbeit. Es funktioniert nur perfekt, wenn jeder rausfindet, wo ist mein Blatt, welches Rädchen bin ich, welcher Teil bin ich. Und das ist sehr verschieden. Und bei manchen funktioniert's so, die harmonieren miteinander. Warum? Weil die nebeneinander liegen, die müssen miteinander harmonieren, damit das ganze Uhrwerk rund läuft. Die Zahnräder müssen ineinander passen, wenn sie nebeneinander liegen. Aber andere, ich meine, der Zeiger zwischen den Zahnrädern, das wäre ein bisschen blöd. Und es ist doof, wenn jeder in der Uhr Zeiger sein will. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest eine Uhr mit 30 Zeigern, aber es läuft nichts, weil hinten drin kein Rad ist. Auch das ist eine idiotische Angelegenheit. Gemeinde funktioniert so. Uns ist völlig normal, dass du dich als einmalig empfindest. Uns ist völlig normal, dass hin und wieder das Gefühl aufkommt, dass nicht jeder dich versteht. Eigentlich ist es ein Wunder, wenn dich jemand versteht. Weil jeder von uns, wir sind so verschieden. Es gibt keine zwei gleichen Menschen. Also hör auf, dich zu ärgern, dass der andere dich nicht versteht. Fang an, dich zu freuen, wenn dich mal jemand versteht. Denn das ist eigentlich das Besondere. Wir haben da manchmal so falsche Vorstellungen von all dem. Ja, wir machen da so einen riesigen Eierkuchen, Friede, Freude, Eierkuchen in der Gemeinde und sind dann enttäuscht, wenn es nicht wie in unserem Utopia-Traumwelt alles funktioniert. Aber weißt du, deine Utopia-Traumwelt, die funktioniert ja nicht mal bei dir in sich selbst. Dann geht's weiter, wir gehen wieder zurück zum Wort. Wir haben verschiedene Gnadengaben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich hin will. Übrigens dasselbe, das ist sehr interessant, finden wir auch im 1. Korinther 12, Vers 27 bis 31. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und in den vorigen Versen haben wir die Aufzählung der Geistesgaben. Und ich werde euch gleich zeigen, ihr werdet es gleich sehen, es geht hier nicht nur um die Geistesgaben, sondern um Gaben allgemein. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel. Das ist ja keine Geistesgabe, das ist ja eine Dienstgabe des fünffältigen Dienstes. Andere, zweitens andere als Propheten. Drittens als Lehrer. Da haben wir jetzt drei Dienstgaben aufgezählt und zwar genau so, wie wir sie kennen. Dann haben wir als nächstes sodann Wunderkräfte. Viele Ausleger sagen, dass das eine andere Umschreibung ist für einen Evangelisten. Weil Evangelisten, wenn du liest in der Apostelgeschichte, wie sind die evangelistischen Dinge passiert? Durch Zeichen und Wunder, die eben durch die Hände der Apostel geschahen. Und dann geht's weiter, so dann Gnadengaben der Heilungen. Das sind, also eine Auslegung gibt's dazu, dass damit der pastorale Dienst angesprochen wird. Warum? Weil der Pastor am unmittelbarsten mit den Schafen zu tun hat. Immer wieder. Es wäre traurig, wenn die Gnadengaben der Heilung nur hier und da und hin und wieder mal bei einem Evangelisten oder bei irgendeinem, ich sag mal, Heilungsspezialisten in der Gemeinde da wäre. Nein, das ist etwas, was in jedem Gottesdienst immer in der Gemeinde da sein sollte. Auch in Bezug auf, wenn jemand krank ist, im Jakobus, er rufe die Ältesten. So, da haben wir also einen Hinweis auf das, aber es ist schon ein bisschen versteckter. Und jetzt öffnet sich das noch mehr. Jetzt geht's nämlich um Hilfeleistung, der Dienst der Hilfeleistung. Das ist nicht mehr der fünffältige Dienst im engeren Sinne, auch nicht im weiteren Sinne, sondern Dienst der Hilfeleistung ist der Dienst der Hilfeleistung. Für wen leistet der Hilfe? Für den fünffältigen Dienst. Aber es gibt kein Amt der Hilfeleistung, sondern das ist ein Dienst. Was ist das? Das ist das Lobpreisteam und die Technik und der Kaffeedienst und die gesalbten Aufräumer und Putzer und der wenn man hat, einen Parkplatzdienst und der Kinderdienst und all diese Dienste, die in und um die Gemeinde stattfinden. Man kann das sogar noch weiterfassen. Ich träume ja immer davon, dass wir hier irgendwo mal im Rahmen der Gemeinde sowas wie eine Beratungsstelle haben für Lebensfragen, einfach wo Menschen in Not hinkommen können zum Beispiel. Egal, eigentlich alles, ich will das gar nicht so festlegen, angefangen von Frauen und Kindern über Erwachsene bis hin zu Männern. Wisst ihr, Männer haben auch manchmal Nöte und denen tut das auch gut, wenn die manchmal eine Anlaufstelle finden irgendwo. Ja, da müssen sie nämlich nicht an irgendeinen Stammtisch gehen und sich dort sonst was reingießen, sondern können wirklich gezielt Hilfe in Anspruch nehmen. All diese Dinge, das sind auch Dienste der Hilfeleistung. Alle Dienste, die den Leib Christi, das Reich Gottes aufbauen und unterstützen und da mitwirken, das sind die Dienste der Hilfeleistung. Also jeder von euch eigentlich. Dann geht's weiter mit Leitungen, Arten von Leitungen. Das sind auch verschiedene Möglichkeiten, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt Hauskreisleiter, es gibt Dienstgruppenleiter, es gibt neben dem Hauptpastor pastorale Leiter, wenn es große Gemeinden sind und so weiter. Das sind einfach Leitungs- oder manche übersetzen es auch mit Verwaltungen, Verwaltungsaufgaben. Eine Gemeinde hat eine Menge Verwaltungsaufgaben. Und als letztes ist hier aufgezählt Arten von Sprachen. Sprachenrede, Sprachengebet. Das ist eigentlich das, wozu jeder Gläubige berufen ist. Und das ist das Kleinste, was du für den Leib Christi tun kannst, nämlich zu beten, in neuen Zungen zu beten. Vielleicht ist es dir nicht möglich, vielleicht bist du Mutter von 5 kleinen Kindern und kannst nicht in einem Gemeindedienst mitarbeiten. Vielleicht kannst du nicht mal regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Aber für den Leib Christi in neuen Zungen beten kannst du. Und Dann geht's weiter, interessanterweise sind etwa alle Apostel, nachdem dieser, da ist alles aufgezählt, ja. Du könntest es auch so auslegen, dass du sagst, ja, Wunderkräfte ist ja Geistesgaben, Gnadengaben der Heilung sind Geistesgaben, Arten von Sprachen, also Sprachenrede mit Auslegung, Geistesgaben. Das heißt, in diesem Vers könntest du sagen, da ist eine Zusammenfassung aller Begabungen und Gaben, seien sie vom Geist direkt gegeben, seien sie in deine Persönlichkeit hineingegeben, von Dienstgaben, denn vom fünffältigen Dienst heißt es, es sind Gaben. Er ist hinabgegangen, das Reich des Todes, hinaufgestiegen in den Himmel und hat den Menschen Gaben gegeben. Was nämlich, können wir im Epheser lesen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also da haben wir eine Aufzählung jeder Art von Gaben und Begabungen. Und jede Begabung ist eine Berufung. Viele Leute wollen Gaben haben, aber sie wollen nicht die Berufung. Aber weißt du was? Eine Gabe ist eine Berufung. Und die Gabe wird erst anfangen zu wirken, wenn du in die Berufung reingehst. Du kannst 100-mal Medizin studieren. Ein Arzt bist du erst, wenn du anfängst zu praktizieren. Und vorher bist du jemand, der Medizin studiert hat. Solange du nicht mindestens einem Menschen, ich sag's mal so schön mit dem griechischen Wort Therapeu, therapiert hast, bist du kein Arzt. Egal wie abgeschlossen dein Medizinstudium ist. Wir schauen uns solche Dinge oft an und das bewegen das alles auf so einer theoretischen, abstrakten Ebene und dann kommen solche Fragen wie, ja, ich weiß gar nicht, was ich für eine Berufung habe und für was bin ich eigentlich berufen. Das ist ganz einfach. Was kannst du? Was sind deine Gaben? Was geht dir leicht von der Hand? Und da fängt das an. Und wie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass das der fünffältige Dienst sein muss. Egal, was du hast. Als ich mich bekehrt habe, wo ich wusste, was ich kann, ist reden. Das wusste ich mal auf jeden Fall. Und bei allen Minderwertigkeitsgefühlen, mit denen ich mich rumzuschlagen hatte, wusste ich, also reden kann ich. Was habe ich gemacht? Ich bin rausgegangen, habe den Leuten erzählt, was mir passiert ist. Dass ich mein Leben Jesus gegeben habe und dass jetzt alles anders wird und so weiter und so weiter. Habe ich auch meinem Psychiater erzählt. Naja, der war nicht so begeistert, aber ich habe einfach mit dem angefangen, was ich hatte. Und das ist ganz einfach. Schau, was kannst du? Manche Leute können wunderbar backen. Und ich verstehe gar nicht, ich verstehe da manchmal gar nicht, wie man dann ewig lange überlegen kann, ja, was ist jetzt meine Berufung, was ist meine Berufung? Also so wie du eine Gemeinde hast, die eine Cafeteria hat, da gehen Türen auf. Du kannst hochevangelistisch backen, du bäckst einen Kuchen, gehst jemand damit besuchen zum Beispiel. Oder du schaust, wo hat jemand einen Anlass, wo er Hilfe braucht, zum Beispiel mit Kuchen backen oder irgendwas, Familienfeier oder irgendwas. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Maria zum Beispiel, weiß ich gerade eben. Maria hat zum Beispiel eine Gabe für Blumen, für Garten. Und ich glaube, machst du auch gerne, gell? So alles, was mit Garten zu tun hat. Ja, eben. Und dann geht sie für uns, für die Gemeinde, im Nachbargarten, nee, nicht klauen, sie hat gefragt, geht sie fast jeden Sonntag wunderschöne Blumen holen. Ich habe nicht gesagt, also Maria, kümmere dich jetzt mal um die Blumen. Ich habe eigentlich nie was gesagt. Irgendwann kam sie mal und hat mich gefragt, ob das okay ist, wenn sie was mitbringt. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, vielleicht gleich eine Vase dazu und so weiter. Einfach so. Alles, was ich wollte, war, dass es funktioniert. Versteht ihr? Und das ist, worum es in der Gemeinde geht. Du kannst nicht irgendwo ein Rad einsetzen. Es nützt gar nichts, wenn jemand sagt, ich habe eine Gabe zu dekorieren und dann macht einen großen Plan und fängt an, eine Menge Geld auszugeben und dann halb angefangen oder halb fertig stellt er dann fest, nein, das ist nicht so. Und oder irgendjemand kommt vorbei und sagt, sieht nicht so toll aus und dann sagt er, gut, ich werde hier nicht geschätzt und verschwindet wieder. Oder jemand, der kommt und sagt, ich habe eine Gabe für den Kinderdienst und modelt alles um und wenn endlich der Moment ist, wo es losgehen kann, ist er wieder weg. Also von dem her müssen wir als Pastoren das ein bisschen verwalten, Gaben von Leitung, von Verwaltung. Aber Maria macht das seit, ich weiß nicht wie viel Monaten, Jahren vielleicht inzwischen, dass ich immer, wenn Saison ist, was immer im Nachbarsgarten wächst, sehe ich am Sonntagmorgen hier. Ja, und nicht selten habe ich gesehen, dass sie irgendjemand hinterher den Blumenstrauß geschenkt hat. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber das ist doch keine Gabe. Doch, das ist ein Dienst der Hilfeleistung. So ein kleiner Strauß Blumen kann dazu beitragen, dass Leute sich mehr wohlfühlen in der Gemeinde. Es geht nicht darum, dass jeder hier die Toten auferwecken muss. Wenn dir ein Toter vor die Füße fällt, gut, dann weck ihn auf. Aber wenn kein Toter da ist, dann mach doch einfach das, was das Naheliegende ist. So, es nützt gar nichts, wenn wir alle Tote auferwecken und hier kann man nicht mehr in der Gemeinde treten, weil sich der Schmutz sonst wie hochstapelt. So, und dann geht's weiter. dann fragt Paulus eben, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Die Antwort ist ganz eindeutig, nein. Das ist eigentlich nur so eine rhetorische Frage. Nicht jeder hat jede Gabe. Ist dasselbe, was wir im Römerbrief wieder gelesen haben. Das heißt nicht, dass du nie was in Geistesgaben machst. Das heißt nur, dass du nicht immer alle neuen Geistesgaben in einem Gottesdienst hast. Aber wenn du möchtest, wenn du dich ausstreckst und den Herrn fragst, eine hast du mindestens. Also fang an, mit der einen zu dienen. Aber es wird nie so sein, dass in einem Gottesdienst einer nach vorne tritt oder dass, wie es in manchen Gemeinden, also man liest da manchmal bei Kenneth Hagin so interessante Geschichten zum Beispiel, dass in Gemeinden Leute gab, Schwester sowieso oder Bruder sowieso, von dem man wusste, er wirkt in den Geistesgaben und dann wurden ihm sozusagen an Sonntag für Sonntag die Geistesgaben abgenötigt. So funktioniert das nicht. So läuft das nicht. Es ist genau, was wir auch machen. Wenn ich jetzt einfach mal, ich will jetzt keine Namen oder irgendwas nennen, aber warum fährst du hierhin und dorthin, um ein Wort des Herrn zu bekommen? Warum brauchst du prophetisches Gebet? Ist doch ganz einfach, nimm deine Bibel, das ist das prophetischste Buch, was du auf dieser Erde findest. Lies die Offenbarung. Noch prophetischer geht's gar nicht. Und wenn du Wegweisung für dein persönliches Leben brauchst, dann empfehle ich dir, also nur allein die 4 kurzen Briefe in der Mitte des Neuen Testaments, Galater, Epheser, Philipper und Kolosser. Ich sag dir, 90% deiner Fragen, was den Alltag betrifft, sind mit diesen 4 Briefen beantwortet. 90% der praktischen Fragen, die du haben kannst, sind mit diesen 4 Briefen beantwortet. Du musst dich weder durch den langen Römerbrief quälen, noch die Evangelien. Ich sage nicht, du sollst die Evangelien nicht lesen, aber wenn du praktische Wegweisung brauchst, wie du deinen Alltag handelst, lies die 4 kurzen Briefe. So, und jetzt geht's weiter. Neben dem, dass nachdem Paulus eben sagt, nein, ihr habt nicht alle dieselben Gaben und es macht nicht jeder dasselbe, weder im gesamten Leib Christi noch in der Gemeinde, geht's dann weiter. Dann kommt eigentlich die Aufforderung, die wir alle kennen, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und das hat immer wieder bei Christen so einen Streit ausgelöst. Welche sind denn die größeren Gnadengaben? Und auch da nehme ich euch jetzt, wir setzen uns jetzt alle ins Flugzeug, wir fliegen auf einen anderen Berg oder in Helikopter, fliegen auf einen anderen Berg und schauen uns das mal aus einer ganz anderen Perspektive an. Denn dort, das heißt nicht, das sind die ganz Großen, also eifert danach alle, dass ihr alle Apostel werdet, eifert danach, dass ihr alle Tote auferweckt. Ich meine, eigentlich wäre es doch blöd, warum sollen wir den erst sterben lassen? Warum sollen wir nicht mit den Gaben der Heilung zufrieden sein? Weil wir denken, das ist größer. Und ich meine, warum willst du nicht ein gesalbter Lobpreislieder, was Dienst der Hilfeleistung ist, sein, nur weil du denkst, ein Apostel ist größer oder weil du denkst, ich muss aber nach dem Größeren eifern? Das ist doch dumm. Wir sind da manchmal so in falschen Vorstellungen drin. Wie wär's, wenn wir das mal von der Seite betrachten, dass da steht, eifere aber danach, dass du in den Gnadengaben, in denen du gesetzt bist, auf ein höheres Niveau kommst. Eifere danach, dass deine Sprachenrede und deine Auslegung spezifischer wird. Eifere danach, dass du klare prophetische Worte hast, Weissagung hast. Eifere danach, dass die Heilungskraft in dem Moment da ist, wo du jemand die Hände auflegst. Eifere danach, dass das, wo du gesetzt bist, perfekt läuft. Eifere danach, dass dein Leben ein Vorbild ist. Und wenn du in der Cafeteria gesetzt bist, dann eifere nicht danach, dass du endlich der Chef wirst und alles bestimmen kannst, sondern eifere danach, dass du der beste Mitarbeiter bist. Dass du der Mitarbeiter bist, den dein Teamleiter am liebsten mag. Und weißt du warum? Weil du immer pünktlich bist. Wenn du da bist, läuft der Kaffeedienst. Alles vorbereitet. Wenn du gegangen bist, sieht alles so aus, dass der Nächste kommen und gerade loslegen kann, weil du alles so hinterlassen hast. Dasselbe mit dem Ordnerdienst. Egal, was du tust, eifere danach, dass du es auf einem höheren, auf einem besseren, auf einem noch mehr hingegebenen Maß machst. Denn es ist unsinnig, danach zu eifern, dass du das und das und das wirst. Nein, dass du in dem, was du hast, besser wirst. Und dann, das ist nämlich, also eigentlich ist es ja sehr, sehr ärgerlich, dass es da jetzt eine Kapitelabtrennung gibt. Eigentlich gehört das alles noch zu Kapitel 12 oder vielleicht gehört auch der Teil Ab ihr seid der Leib Christi und einzeln genommen Glieder. Vielleicht gehört das schon zu Kapitel 13, ich weiß es nicht. Aber die Trennung dazwischen ist ein bisschen ungünstig, denn jetzt wird's doch richtig interessant. In einigen Übersetzungen steht dann, einen anderen Weg darüber hinaus zeige ich euch. Und da könnte ein bisschen für den Moment der Eindruck entstehen, jetzt, also eben hieß es noch, Eifer nach den Gaben oder Eifer danach, dass du das, was du machst, noch besser machst, in einem noch hingegebeneren Maß machst und auch in einer noch besseren Qualität. Aber das kannst du jetzt alles knicken und zur Seite schmeißen, denn jetzt zeige ich dir, um was es wirklich geht. Nein, das ist völlig falsch, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich finde, die Albrecht, es gibt eine Übersetzung, Albrecht Neues Testament, und die finde ich wunderschön, denn da heißt es an dieser Stelle, eifert aber um die größeren Gnadengaben, jetzt will ich euch noch den herrlichen Weg zeigen, der dazu führt. Nämlich auf welchem Weg du nach den höheren Gnadengaben eifern sollst, nämlich auf dem Weg der Liebe. Und ich habe einfach mal, um mein Thema ein bisschen zu bündeln und zusammenzufassen, 7 Punkte, nicht erschrecken, kommt heute noch nach Hause, 7 Punkte, die ich euch geben möchte, die du abchecken kannst in Bezug auf deine Berufung. Und ein Großteil oder einige davon haben wir jetzt schon sozusagen gehandelt, abgehakt. Also der erste Punkt ist, kenne deine Berufung, kenne deine Begabung. Schau, was kannst du gut, was machst du gern, was geht dir gut von der Hand, was hast du dir schon immer gewünscht zu sein und zu tun? Und ich will euch extrem ermutigen. Ich weiß, als ich auf die Bibelschule gegangen bin, ich habe mir ganz lange nicht getraut, das zu sein, was ich eigentlich war. Und ich weiß, dass es vielen so geht. Du bist auf eine ganz bestimmte Art gemacht, aber weil du festgestellt hast, niemand um dich rum ist so wie du gemacht. Und das ist eine Feststellung, die jeder Mensch macht, und das ist die Wahrheit. Niemand ist genauso wie du gemacht. Aber irgendwie benutzt der Teufel diese Erkenntnis, zu der wir irgendwann spätestens als Teenager kommen, um uns einzureden, wir müssen so werden wie alle anderen. Aber du kannst nicht werden wie jemand anders. Und was ich schon immer gerne gemacht habe, wie gesagt, ich habe es schon mehrmals erzählt, ich bin mit 13 aus der Musikschule geflogen. Also im Unterschied zu vielen anderen, die heute im Lobpreis aktiv sind, habe ich sogar ein Papier, wo draufsteht, dass ich musikalisch ungeeignet bin. Aber das interessiert alles nicht. Und das Nächste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir eine Gitarre gekauft und ich habe angefangen, mir selber Gitarre spielen beizubringen, weil das war, was ich eigentlich lernen wollte, was aber aus irgendwelchen Gründen nicht ging. So, ich habe mir die Gitarre gekauft, ich habe Gitarre gespielt, ich habe mir die Akkorde selber beigebracht, da gab es so Grifftabellen, damals gab es das noch im Papier zu kaufen, also gab ja noch kein Internet und nix. Ich wusste auch nicht, was alles, ich habe einfach zugehört, was andere gespielt haben, ich habe geguckt und ich kann mich noch gut erinnern. Das war schon während meiner Zeit in der katholischen Jugend. Ich habe immer, wenn wir irgendwo hingefahren sind, ich habe immer eine Gitarre mitgehabt, weil ich fand es schön, Lieder zu singen mit den Leuten. Und dann habe ich da dazu geschrummelt und die Leute fanden das auch cool. Du sitzt am Lagerfeuer und du schrummelst deine Lieder. Und wenn du irgendwas nicht kannst, dann übst du das so lange, bis du es kannst und so weiter. Meine Finger haben manchmal so geglüht. Ich habe manchmal so geschwitzt, weil ich immer zu allem anderen Gepäck immer noch die Gitarre dabei hatte und so weiter. Aber ich habe es einfach gern gemacht. Ich habe mich nie als Musiker gesehen. Wie gesagt, mein Bruder hat Musik studiert. Ich habe mich nie als talentiert gesehen. Es gab so viel, was ich nicht konnte. Aber ich habe so gerne meine Gitarre genommen und gesungen dazu. Und als ich mich dann bekehrt habe, na was war das Allernächste? Ich nehme meine Gitarre. Jetzt weiß ich sogar, für wen ich singe und was ich singe. Und das ist bei mir nahtlos in Lobpreis übergegangen. Ich habe die Lobpreislieder geliebt. Ich habe gesungen, wann immer das ging. Ich habe mit meinen Nachbarn Ärger gehabt. Und einmal weiß ich noch, also der Mann, der über uns gewohnt hat, der war einmal war total betrunken und klopft da mitten in der Nacht. Klopft er bei uns dermaßen laut an der Tür. Ich habe mir nicht getraut, jetzt einfach nicht aufzumachen. Ich wusste auch nicht, was da los ist. Ich mache die Tür auf, dann schiebt er gleich seinen Fuß in die Tür. Und zu der Zeit, wir waren nur 2 Frauen, die da gewohnt haben, junge Mädchen so, und schiebt er seinen Fuß in die Tür und er war total betrunken. Und zuerst dachte ich, der hat sich in der Tür geirrt einfach. Hab gesagt, dass er eben eine Etage drüber wohnt und so weiter und so und alles. Nein, er müsse jetzt mit uns reden und wir singen immer so ein Zeug und das verdirbt seine Kinder und das will er nicht. Und dann hat er geflucht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wie gesagt, wenn du, bitte versteh mich richtig, trink so viel oder so wenig, wie du willst. Aber mach dir einfach bewusst. Egal wie viel du trinkst, irgendwann kommt ein Moment, wenn du eine gewisse Menge an Alkohol überschreitest, das mag individuell verschieden sein, da fängst du an, dich für Dinge zu öffnen, die du vielleicht eigentlich gar nicht haben möchtest. Also sei einfach ein bisschen vorsichtig in diesem Bereich. Jedenfalls dieser Mann, der war, also war wirklich schlimm. Aber interessant, das, was er am allermeisten rumgeschrien hat, ist, ihr singt hier und das gefällt mir nicht. Ich hasse das und naja, ich will jetzt nicht alles wiederholen so. Und das war so verrückt, dieser Mann ist nicht rausgegangen. Der hat nichts gemacht, der ist nicht auf uns losgegangen, gar nichts, er hat nur rumgeschrien. Wir mussten die Polizei holen. Und 3 Polizisten haben versucht, ihn rauszutragen aus dieser Wohnung. Und dann zum Schluss, irgendwann, hat es dann seine Frau geschafft, die natürlich inzwischen war, das ganze Haus war wach, könnt ihr euch vorstellen, hat es seine Frau dann geschafft, ihn zu überreden, dass er doch mit hochkommen soll. Nächsten Tag, ich saß in meinem Trabi. Und ja, wenn man das, ein Trabi springt nicht so schnell an wie heutzutage die Autos. Jedenfalls sah ich den Nachbarn aus der Haustür raus in Richtung meines Trabis kommen. Ich dachte, nein. Aber so gemein konnte ich dann auch nicht sein. Ich dachte, okay, also habe ich das Fenster runtergeleiert. So. Und dann war er ganz nett und hat sich entschuldigt. Er wisse auch gar nicht, was mit ihm los war. Und er hätte zu viel getrunken. Und er würde mich doch bitten, ihn nicht anzuzeigen. Und weil die Polizei, das wird natürlich dann aufgenommen. Und dann hätte ich ihn anzeigen können, wegen weiß ich was alles und so. Und habe ich gesagt, nein, ist kein Problem. Es passiert ja mal. Und ich, ist ja, war alles gut. Ich war froh, war wieder Frieden im Haus. Ja. Aber es war so interessant. Was für eine Kraft in dem ist. Und da war ich noch nicht groß Lobpreisleiter oder gar nichts. Dann hatten wir einen Hauskreis. Da hieß es dann, mach doch da Lobpreis. Okay, und so ging das weiter, Stück für Stück. Dann habe ich so Lust gehabt. Es gab so wenig Lieder, die wirklich das ausgedrückt haben, was mir gefallen hat. Also wollte ich gern Lieder schreiben. Das war nicht so. Ich wollte nicht an irgendeinem Wettbewerb teilnehmen. Ich brauchte niemanden, der neben mir steht und klatscht und sagt, toll, hast du es gemacht. Ich fand einfach, es fehlt irgendwie. Es gab noch Lieder, die es noch nicht gab. Versteht ihr, was ich meine? So. Und jeder von euch hat Bereiche, wo du so empfindest. Das kann was ganz anderes sein. Das kann sogar sein, dass du den Eindruck hast, es gibt irgendeine Sache von irgendeinem Thema, wo du beruflich involviert bist, wo du sagst, das müsste irgendwie erfunden werden. Bitte mach dich auf den Weg. Ich finde, es sind viel zu wenig Christen in Europa kreativ. Ich meine jetzt nicht kreativ im Sinne von Pantomime und Tänzchen, sondern ich meine kreativ im Sinne von Erfinden, von Business, von Dinge entwickeln, von Dienstleistungen entwickeln, Dinge hervorbringen, die die Menschen wirklich brauchen. Da kannst du eine Menge Kohle damit machen. Was denkst du, wie diese ganze, wenn man sich die ganzen Geschichten anguckt, wie das ganze Microsoft-Imperium angefangen hat? In der Garage. Mit ein paar abgedrehten Nerds. Würde man heute sagen. Mit Freaks. Ja, und manchmal bist du ein Freak. Und wie oft habe ich solche Sachen gehört? Natürlich sagt man das in christlichen Kreisen anders. Und wie oft bin ich zur Seite genommen worden und weiß ich was alles. So, dann war ich auf der Bibelschule. Und dann hatte ich irgendwie, das war in einer Zeit, wo ich noch nicht so ganz gut in der Lage war, selber Entscheidungen zu treffen. Also habe ich mich in die Fachrichtung Mission überreden lassen. Eigentlich wollte ich gerne in die Fachrichtung Anbetung. Und irgendwann, wenn du unter dem Wort sitzt, wirst du stärker. Und irgendwann wollte ich, gut, ich war ja auch in der Ukraine schon tätig und so weiter. Und ich wollte so gerne die Fachrichtung Anbetung wechseln. Und ich habe mir das Reglement angeschaut und das war möglich. Es gab keinen Grund, warum das bei mir nicht möglich war, außer, dass die Pastoren von der Fachrichtung Mission mich nicht gehen lassen wollten. Und weil die Pastoren mit der Fachrichtung, von der Fachrichtung Mission auch befreundet war mit dem Pastoren von der Fachrichtung Anbetung, wollten die mich dort auch nicht unbedingt haben. Aber ich wollte das. Ich wollte das. Ich wollte was über Anbetung lernen. Und ich habe das durchgesetzt. Ich weiß, die waren alle sauer auf mich. Aber ich habe es durchgesetzt. Und dann passierte, was natürlich dann auch passiert. Ich habe eigentlich jeder Stein, den man jemand in den Weg legen kann, konnte in diesem Fachbereich Anbetung, der lag in meinem Weg. Das kann ich euch sagen. Ich habe jede blöde Bemerkung gehört, die man hören konnte und so weiter. Es war dann so, dass eben, weil die Fachrichtung nicht so groß war, dass alle, die in der Fachrichtung waren, waren meistens musikalisch irgendwie begabt oder im Bereich der Technik, die waren dann im Lobpreisteam, ich war dann im Bibelschul-Lobpreisteam und sofort wurden mir irgendwelche Dinge wieder angedichtet. Irgendwas war, und wisst ihr, das läuft manchmal so, wenn du in die richtige Richtung gehst. Manchmal hat man das Gefühl, nirgends wirst du mehr verfolgt und nirgends kriegst du mehr Ärger, als wenn du das Richtige machst. Aber weißt du was? Das scheint fast so ein bisschen ein Prinzip zu sein. Denn du lebst in dieser Welt, aber du bist nicht von der Welt. Jetzt überleg dir einfach mal, ein Alien würde jetzt hier kommen, so ein kleines grünes Männchen oder E.T. oder irgendeiner. Stell dir den einfach vor. Was glaubst du, wie willkommen der hier wäre? Ich weiß nicht, ob ihr solche Filme wie Man in Black oder sowas guckt. Aber wenn da so eine Schar bekommen würde, überlebensgroß, Was glaubst du, wie willkommen die hier wäre? Und genauso geht's dem Teufel mit dir. Du bist natürlich viel lieblicher, ich weiß. Und niemand von euch wird aufplatzen mit grünem Schleim oder blauem oder irgend sowas. Aber versteht ihr, was ich meine? Du bist nicht von dieser Welt. Und jedes Mal, wenn du irgendetwas tust, wenn der Wohlgeruch Gottes um dich verströmt, kriegt der Teufel eine Krise, weil in seiner Nase stinkt das. Und ihm stinkt das, dass du das tust. Also kannst du dir vorstellen, er wird alles tun, um dich abzubringen. Aber das ist alles normal. Da kannst du alles vergessen. Das kannst du alles überwinden. Ich hab so gern, wie Gloria Copeland das immer sagt, get over it. Komm drüber weg. Ja, das ist einfach, lerne solche Dinge zu dir selber zu sagen. Und manchmal wird's dann noch heftiger. Aber ich wusste, das ist eins von den Dingen, die ich gerne machen würde. Ich habe auch nicht nur Lobpreis gemacht. Ich habe mich Gott zur Verfügung gestellt. Das nächste, was passiert ist, dass ich über Jahre, der Bereich Lobpreis ist groß, ich bin immer dort gelandet, wo ich gerade nicht hin wollte. Weil auch in dem Bereich, wo wir sein wollen, nehmen wir mal wieder den Bereich, nehmen wir mal an, du bist im Ordnerdienst. Und du möchtest total gerne ein Ordner sein, der das Geld zählt. Du bist aber nicht in dem Team und der Stefan teilt dich immer wieder unten auf dem Parkplatz ein. So ein Ärger, immer musst du unten auf dem Parkplatz stehen. Du möchtest aber eigentlich gerne endlich mal, so wie die anderen auch, du möchtest nicht immer unten in der Kälte stehen und die Leute die Tür aufhalten und all das. Aber weißt du was? Du wirst nie da hinkommen, wo du hin willst, wenn du nicht dort anfängst, wo du gesetzt bist. Kenne deine Berufung, deine Begabung und schreib dir das auf. Das zweite ist, untermauere sie mit einem Fundament im Wort. Da muss ich gar nichts dazu sagen. Finde Schriftstellen, die dir das verheißen, was du haben willst. Also wenn du im Lobpreis bist, dann weißt du, wenn du neue Lieder haben willst, sing dem Herrn ein neues Lied, lobe den Herrn meine Seele, das sind deine Schriftstellen. Du weißt, jeder Christ ein Gitarrist, du weißt, lobe den Herrn meine Seele, was in mir seinen heiligen Namen. Und du weißt, du wirst niemals zulassen, dass die Steine den Herrn preisen, deswegen wirst du das tun. So, das ist dein Credo, das weißt du. Und wenn niemand bereit ist, Lobpreis zu machen, du tust es. Ah, da gab's auch so eine interessante Situation. Ich wollte so gerne eigentlich, und in meinem dritten Schuljahr wäre ich dran gewesen, den Bibelschullobpreis zu leiten. Das wäre toll gewesen. Weißt du, 200 Bibelschüler, hochmotiviert. Nirgends war leichter, Lobpreis zu leiten als in der Bibelschule. Ich wollte das so gerne. Ich hatte ein Jahr lang mich gedemütigt unter die Hand Gottes und die Hand aller Leiter dort und war der Springer für alles. Und wenn es sein musste, bin ich auch hinter an die Technik gegangen. Und wenn die Mikrofone nicht gereicht haben, stand ich auf der Bühne ohne Mikrofon. Und wenn, was weiß ich, was alles. Jetzt wusste ich, mein Jahr kommt. Aber nein, da kam vorher eben die Anfrage, ob ich einen bestimmten Kurs machen würde, der genau auch in dieser Zeit, wo die Lobpreisprobe ist, in dem Kreativunterricht ist. Da fehlte jemand. War auch im Rahmen von Lobpreis. Was habe ich gemacht? Ich habe Lobpreisleiter für Hauskreise trainiert. Ich kann dir sagen, das war nicht mein Favorite Subject. Ich hatte keine Lust, mich mit Leuten rumzuärgern, die zu faul waren, unter der Woche mal ein paar Akkorde zu üben und so und wo du jede Woche wieder neu motivieren musstest und weiß ich was alles. Aber ich habe es gemacht. Warum? Keine Ahnung, weil ich dem Herrn gehorsam sein wollte, weil ich in meinem Inneren gehört habe. Natürlich hast du ein Recht auf das. Aber willst du höher hinaus? Fundamentiere das, was du tust, im Wort. Und da findest du Philipper 2, das ganze Kapitel Philipper 2, diese Gesinnung, die in Christus war, sei in euch. Dass du nichts aus Eigennutz oder aus eitler Ehre willen, um eitler Ehre willen tust, sondern in Demut den anderen höher achtest als dich selber. So du achtest in Demut die Not oder das Anliegen eines anderen in dem Moment höher. Und das machst du immer wieder. Und irgendwann, ich kann dir jetzt sagen, rückblickend, jetzt ihr, die meisten von euch, ihr kennt mich so als Lobpreisleiter und ich kann ja davon machen, was sie will. Und ihr Mann findet das ja immer toll. Und jeder gibt ja so viel Raum. Wieso ist das so? Ich kann es dir sagen, weil ich mit Blut und Schweiß und jahrelang mich unter die Hand Gottes demütigen, mich dafür qualifiziert habe. Ja, und es kam, wie es kommen musste, dann kam der Tag, wo wir Bibelschulausflug gemacht haben. Und da hieß es Lobpreisleiten mit 200 Leuten in einem öffentlichen Park in Berlin, ohne Anlage, ohne Mikrofon, nur du und eine Gitarre. Und da war der dann in der Bibelschule der heilige Lobpreisleiter war, plötzlich gar nicht mehr so berufen für den Lobpreis. Und kam zu mir geschlichen und hat gesagt, Katharina, würdest du das nicht machen? Ich kann das nicht machen ohne Mikrofon, ohne Verstärkung, ohne alles. Aber wisst ihr, warum ich es machen konnte? Weil ich schon mit meiner katholischen Jugendgruppe gesungen hatte. Weil ich mich schon so viele Male blamiert hatte mit und ohne Mikrofon in Kirchen und außerhalb von Kirchen, dass ich wusste, klar, warum denn nicht? Und statt ein Mikrofon habe ich mir meinen damals gerade frisch verheirateten Mann geholt und habe gesagt, das ist mein Mikrofon, du singst, was ich singe. Und ich meine, ihr kennt ja alle Manfreds Stimme. Und dann standen wir in dem Park, schön, gibt's noch ein Foto davon. Ja, der andere Lobpreisleiter steht irgendwo im Hintergrund und spielt auch mit seiner Gitarre mit. Und wir stehen im Park, Manfred und ich und die ganze Bibelschule da. Und wir haben Lobpreis gemacht, hatten eine wunderbare Zeit. Der Himmel war offen. Es hatte ich mir auch nicht so vorgestellt. Es hat noch Jahre gedauert, bis ich mal ein Team mit Technik und Verstärkung hatte. Aber preis dem Herrn, auch das hat funktioniert. So, und dann geht's weiter. Der dritte Punkt, und der ist ganz wichtig. Ich muss gar nicht viel sagen, weil ich auch darüber oder wir, auch Pastor Manfred, schon viele Male gepredigt habe. Sprich aus, was du sehen willst und was du sehen wirst. Benenne nicht, was du siehst, sondern sage, was du sehen willst. Da gibt's eine wunderbare Bibelstelle. Ich werde den Herrn preisen in großer Versammlung. Ich werde Lobpreisleiter in großer Versammlung. Ich werde ein Lobpreisleiter in einer großen Versammlung. Wunderbare Stelle in dem Psalm, finde sie selber. Das war meine Stelle unter anderem. Sprich aus, und das habe ich ausgesprochen. Immer wieder habe ich das zu mir gesagt. Und ich will neue Lieder und ich will nicht nur selber Lieder schreiben. Vor etwa 10 Jahren hat der zu mir gesagt, es wird eine ganze neue Lobpreisbewegung in Gang kommen mit neuen deutschen Lobpreisliedern, die in diese kommende Erweckung reingehören, die dem Charakter und dem Wesen und dem entsprechen, was auch in der deutschen Sprache, und das Schweizerdeutsch zähle ich mit dazu, verankert ist und die das widerspiegeln, die Art, wie wir Gott preisen, wie wir das gerne tun, in all den Facetten, die es gibt. Und es wird nicht nur einen Lobpreisleiter geben, der für den ganzen deutschsprachigen Raum die Lieder schreibt. Bitte versteht mich, ich kann keine schweizerdeutschen Lieder schreiben. Ich bin ja schon überfordert, es nur zu reden. Also muss ich anfangen, andere auch freizusetzen. Das ist, was der Herr mir gesagt hat. Und dann hat er mich erinnert an meinen Kurs, diesen, den ich da eigentlich nicht machen wollte. Und wie ich da angefangen habe und wie viel Veränderung Leute in einem Schuljahr mit 2 Stunden pro Woche in diesem Kurs erlebt haben und Durchbrüche und so weiter. Sprich aus, und ich habe es immer wieder ausgesprochen. Ich habe davon geredet, irgendwann werde ich CDs machen. Und jetzt inzwischen, so seit einigen Jahren, traue ich mir, ein bisschen offener darüber zu reden. Es wird eine ganze Lobpreisbewegung sein. Jetzt siehst du mich und du siehst Miriam und du siehst, bei Shani fängt was an und bei Alicia fängt was an, bei anderen fängt was an. Du siehst noch nicht so viel, aber gib uns noch 2-3 Jahre und dann wirst du richtig hier was abgehen sehen. Denn alles, was ich in Miriam freigesetzt habe, kann jetzt nicht nur ich wieder in wem auch immer, der sich zur Verfügung stellt, freisetzen, sondern Miriam kann das auch noch freisetzen. Jetzt sind wir also schon zu zweit und das wird ganz, ganz schnell gehen. Und ich sehe jetzt schon, dass Dinge schneller gehen, viel schneller gehen bei Miriam, als sie bei mir gegangen sind. Und das ist das Prinzip Lawine. Oben ist es ein kleines Schneebällchen. Ich war nur so ein kleines Schneebällchen. Jetzt habe ich mich mal mit Miriam zusammengepappt. Jetzt sammeln wir gerade hier ein ganzes Team um uns rum. In 3 Wochen werden wir nach Suhl fahren und werden dort auch teilweise den Lobpreis leiten. Was denkst du, da werden wir wieder neue Leute dran pappen an uns. Nicht an das, was wir machen. Nicht, dass die jetzt sozusagen uns nachfolgen sollen. Nein, wir werden das freisetzen, was Gott uns gegeben hat, damit sie anfangen, ihre Lieder zu schreiben, die in ihrer Region sind. Und natürlich können wir immer bei gemeinsamen Treffen auch gemeinsame Lieder schreiben, singen und so weiter. Punkt 4, habe ich auch schon viele Male drüber gepredigt, sage ich euch einfach, stelle sie deine Begabung der Gemeinde zur Verfügung. Wisst ihr, so viele Christen kenne ich, die wunderbar singen können und sie versuchen sich in Bands und in Auftritten und in weiß ich was alles. Sie versuchen sich bei Deutschland sucht den Superstar und die Schweiz sucht was auch immer für einen Star und so weiter. Aber weißt du was? Als Alien wirst du diesen Wettbewerb nicht gewinnen. Das ist nicht der Wettbewerb deiner Welt. Verstehst du? Entweder bist du das grüne Männchen dort oder die anderen sind die grünen Männchen. Aber du passt nicht dort hinein. Natürlich kann man spaßeshalber mal sowas mitmachen. Und ich weiß, der eine Sohn von Rick Renner hat den in Russland gewonnen. Ist auch eine schöne Möglichkeit, mal etwas zu erreichen. Aber er ist nicht in eine Musikkarriere gegangen. Er ist einer der Pastoren dort in der Gemeinde seines Vaters. Der Leiter, ich weiß nicht genau, was er macht. Auf jeden Fall ist er nicht in diese Richtung gegangen. Das kann man mal spaßeshalber machen. Aber bitte nicht so peinlich. Also das, was ich diesbezüglich im deutschen Fernsehen gesehen habe, war alles nur peinlich. Habe ich euch mal erzählt, gell? Ist ja mal im Fernsehen, beim Zeppen finde ich da eine ehemalige Bibelschul-Mitschülerin von mir bei Frauentausch. Und das Schlimme ist, die nichtchristliche Mutter kam viel sympathischer rüber als, oh, da möchtest du gleich sagen, ich gehöre nicht dazu. Da gibt's noch viel Arbeit zu tun. Aber wie gesagt, niemand denke von sich selber höher, als sich zu denken gebührt. Weniger beurteilen, was andere machen, sondern schau lieber, dass du nicht auf solche Ideen kommst. Was im Fernsehen zu schauen und vielleicht mal den Gedanken zu denken, was wäre, wenn ich das machen würde, ist eine Sache. Aber sich dann wirklich, ich finde dieses Wort so schön, zu entblöden, das wirklich zu tun, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich solche Sendungen sehe wie Shopping Queen, mit welcher Lässigkeit Leute da in ihrem Schlafzimmer ihre Schränke durchwühlen lassen. Da ist nichts mehr heilig. Die Unterwäsche und alles wird da im Fernsehen gezeigt. Da wird rumgewühlt und gegessen und gemacht und getan in einer fremden Wohnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da manchmal überrascht. Also ich finde es auch amüsant, das zu sehen, versteht ihr? Und sicher denke ich auch über modische Dinge nach. Aber ganz ehrlich, also ich meine, ist das nicht irgendwo gestört, dass da vier wildfremde Frauen durch dein Haus kriechen, in jeder Ecke rumwühlen, ihre komischen Kommentare geben und nichts ist heilig? Ja, die einen haben da stand auf dem Schrank die Asche von irgendeinem Haustier und das haben die gekostet. Also bitte versteht mich nicht falsch, aber also da muss es doch irgendwo eine Grenze, also die Blödheit, ich sag's euch, und die Welt wird immer blöder, weil sie immer weiter weggeht von Gott und von dem, was ursprünglich mal gesunder Menschenverstand war. Denn gesunder Menschenverstand vor 50 Jahren war noch was ganz anderes als heute. Oh, ich muss schnell zurück zu meinem Konzept. Fünfter Punkt, wir sind wieder bei deiner Begabung, trainiere sie bis zur Meisterschaft. Ich habe so viele Stunden habe ich geübt und gespielt und geübt und gespielt. Jetzt habe ich nicht mehr so die Zeit dazu. Aber das, ich kann mich noch genau erinnern. Und dann gibt's auch manchmal so Highlights. Viele Christen wollen das so, ja, dass sie sagen, ja, das kommt doch alles durch den Geist. Ich weiß, ich war auf der Jüngerschaftsschule, da gab's eine Frau und die hatte so einen coolen Groove mit der Gitarre drauf und ich konnte das nicht. Und dann habe ich gesagt, du kannst mir nicht zeigen, wie du das machst. Sagt sie, nee, kann ich irgendwie nicht sagen. Wie bist du denn dazu gekommen? Sagt sie, ja, weißt du, ich habe das bei jemand anders gesehen. Und dann hat die gesagt, ich kann für dich beten. Dann hat die für mich gebetet und dann konnte ich das. Dann habe ich gesagt, okay, dann bete für mich. Dann hat sie für mich gebetet. Aber wisst ihr, was das Nächste war, was ich gemacht habe? Meine Gitarre in die Hand zu nehmen und das auszuprobieren. Aber es hat funktioniert. Aber ich kann euch sagen, das war die einzige Sache, wo es funktioniert hat. Aber bei dem hat es funktioniert. Manchmal gibt's auch diese Dinge. Wir sind in die Schweiz gekommen. Wir waren noch kein halbes Jahr hier. Oder vielleicht gerade, vielleicht gerade ein halbes Jahr. Ja, ich weiß, weil wir kamen nämlich in die Schweiz. Genau, die Luft war fruchtbar und ich war ziemlich schnell schwanger und ich war hochschwanger und stand in der Zoe mit der Gitarre und habe Lobpreis geleitet. Mit einem Team, die mich überhaupt nicht kannten. Ich konnte auch nicht zur Probe kommen, weil ich ja noch ein anderes kleines Kind zu Hause hatte. Und wie haben wir das gemacht? Ich habe die Lieder gefaxt, die haben geübt. Am Sonntagmorgen haben wir eine Stunde früher geübt, uns getroffen und geübt. Das Interessante war, da war jemand da, der sich um mein anderes Kind gekümmert hat. Da versteht ihr alle, alles hat einfach funktioniert, so wie ich immer gedacht habe. So musste das doch sein. Da war ein Raum, nachher als dann der Jasper geboren war, da war ein Raum, wo ich stillen konnte. Jemand hat sich um alles gekümmert, das war toll. Aber wie gesagt, das war 10 Jahre später, nein, 15 Jahre danach, nachdem ich angefangen hatte. Und das ist auch nicht immer so. Und dann gab's auch wieder später in der Gemeinde hier die Situation, mehrmals, wo du wieder von vorne anfängst. Du trainierst dich, das, was du kannst, was du hast, bis zur Meisterschaft. Du gehörst nicht zu denen, die sagen, ist doch egal. Ich habe mich 100-mal verspielt, mach doch nichts. Ja, für das Mal ist es vorbei, aber tu doch was dafür, dass es beim nächsten Mal nicht wieder so ist. Das ist einer der Hauptgründe, warum gute Musiker so oft nicht in Lobpreisteam spielen wollen. Wegen der lässigen Haltung der halbguten Musiker. Aber in unserem Lobpreisteam gibt's das nicht. Du übst oder du pausierst. Weil du kommst nicht mehr mit. Versteht ihr? Und ich meine, hallo, wenn du in der Cafeteria einen Kuchen aufteilen oder zur Verfügung stellen möchtest, hast du bitte auch vorher schon mal einen Kuchen zu Hause gebacken, der gelungen ist. Ja, wir möchten nicht deine Übungsprodukte. Ja, so Weihnachtsplätzchen, wo du siehst, die sind von Kinderhand gemacht. Die sind schön für Oma, Opa und Onkel und Tante, aber nicht zum öffentlichen in der Gemeinde anbieten. Sechster Punkt. Muss ich gar nicht viel dazu sagen, aber ist extrem wichtig. Wache über deine Worte. Lass dich nicht dazu verführen, Dinge auszusprechen, die du gar nicht willst. Weder zu dir selber, noch zu anderen, weder über deinen Dienst, noch über deine Gemeinde und schon gar nicht über deinen Pastor. Das braucht ein bisschen Training. Aber dafür gibt's ganz viel extra Predigten. Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Leben und Tod deiner Berufung. Ob deine Berufung, deine Vision in dir lebendig ist oder ob sie schon lange gestorben ist, hat ganz viel mit dem zu tun, wie du drüber redest. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, oh, du bist immer so begeistert. Wieso bist du immer so begeistert? Das kann ich dir sagen, weil ich dauernd davon rede, was der Herr Gutes tut und für mich getan hat und was ich sehen werde und was das Wort sagt und mich darauf freue und mich bewusst aktiv in diesen Modus hineinversetze. Das ist nicht nur, wenn ich predige, sondern das ist immer. Es kommt der letzte Punkt und der ist extrem wichtig. Aber eigentlich habe ich den in der ganzen Predigt durchweg immer schon penetriert, weil der wichtig ist. Sei treu und überwinde alles, was dich abbringen will. Da gibt's Frust, der dich abbringen will. Da gibt's Selbstmitleid, dass du irgendwo in der Ecke sitzt und sagst, jetzt habe ich schon so viel investiert. Wisst ihr, wie viel Geld ich in meine Lobpreis-CDs investiert habe und den größten Teil habe ich doch verschenkt? Und wisst ihr, was der Herr zu mir gesagt hat? Du hast eine gute Grundlage gelegt, denn wir sind erst ganz am Anfang. Wir denken, wir machen irgendwas und wenn es nach 3 Monaten nicht klappt, dann schmeißen wir das Ding wieder hin und versinken im Selbstmitleid. Wenn es nach 30 Jahren nicht klappt, dann denk drüber nach. Aber auch 3 Jahre ist keine Zeit. Wie gesagt, wie ich erzählt habe, manche unserer Freunde brauchten 2 Jahre, um rauszufinden, dass wir eine Lobpreis-CD rausgebracht haben und dass da gute Lieder drauf sind. Okay. Kein Problem. Der Herr hatte Geduld mit mir, ich habe sie auch mit anderen. Neid, Konkurrenz, das ist so ein Problem im Leib Christi. Aber du bist so einmalig und deine Berufung ist deine Berufung. Niemand kann dich davon abbringen. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, als wir noch in Berlin waren, ich hatte, als ich das erste Mal in der Ukraine war, dem einen Pastor in Berlin die Adresse von meinem ukrainischen Pastor, den ich da kennengelernt hatte, gegeben. Und dann sind andere Teams auch dahin gefahren. Und dann kam jemand, der hat dann irgendwie festgelegt, das sei jetzt seine Missionsarbeit. Da war noch eine andere Gemeinde, die auch diese Arbeit und den Pastor Leonid unterstützt haben. Und die fanden, das sei ihre Missionsarbeit. Und dann habe ich Anrufe gekriegt, ja, wieso fährst du denn jetzt noch dahin? Und jemand ist zu dem Pastor gegangen und hat gesagt, er solle mir verbieten, dass ich da noch weiter hingehe. Zu meinem Freund Leonid. Ich meine, wir waren schon Freunde, bevor der Pastor war. Wir waren schon Freunde, als nicht so viele Leute, geistliche Leute, mit ihm befreundet sein wollten. Aber manchmal war das so. Und dann hat der Pastor eben gesagt, da fährt ein Team ohne dich. Okay. Und jemand hat dort ziemlich viel Schaden angerichtet. Ist sozusagen in meinem Namen, mit meinem Namen hin, hat viel Schaden angerichtet. Aber weißt du was? Jetzt haben wir, ich weiß nicht, 22, 23 Jahre danach, 91, war das erste Mal dort. Ich gehe immer noch hin. Wir sind immer noch dicke Freunde. Der Herr hat all die Dinge, die da waren. Da kam einfach eine Welle und hat sie überschwemmt. Was soll ich euch sagen? Alle anderen sind umgefallen. Ich hatte geübt, wie ich in die Welle reinspringe. Ich habe meinen Kopf nach oben. Preis dem Herrn. Ich komme in die Gemeinde und die Leute lieben mich. Die sagen da Dinge zu mir, das müsstet ihr mal erleben. Ja, wie wir da verwöhnt werden von allen Seiten. Ich weiß, dass die vor, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, 2007 15-jähriges Gemeindejubiläum hatten. Ja, und wir waren dort, dann haben die eine riesige Party gemacht und haben mich da gefeiert als Mutter der Gemeinde. Oh my goodness, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe dem Pastor verboten, das zu sagen. Ich habe gesagt, er hat die Gemeinde gegründet und ihr habt viel Arbeit gemacht und ich durfte da ein bisschen mithelfen, that's it. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht falsche Dinge sehen, ja. Überwinde das. Niemand kann deinen Platz rauben. Dein Platz ist dein Platz und jede andere Versuchung, die kommt, dass du aufgibst, überwinde das, sei treu. Und wenn alle anderen ihren Dienst in der Gemeinde schlecht machen, dann sei du der, der ihn richtig gut macht. Und mit der Zeit, ich sag's dir, mit der Zeit werden sich Dinge verändern. Es wird eine andere Atmosphäre entstehen und ist schon in der Gemeinde entstanden. Eine Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt. Eine produktive, eine kreative Atmosphäre. Ich meine, wenn ich mir jetzt unsere Cafeteria anschaue und was war das für ein Kampf? Noch im Mühlental hinten, als wir 2004 uns, wir hatten ja immer schon so eine kleine Cafeteria, aber 2004 haben wir uns entschlossen, da so eine richtige Theke einzubauen und ein bisschen mehr so vielleicht mit Snacks und Getränkeauswahl und so weiter, halt nicht nur Kaffee. Was war das für ein Kampf? Wie sollen wir was bezahlen für die Getränke und 17 Leute, die Kaffeedienstleiter werden wollen, und wenn es drauf ankam, war doch keiner mehr da, der es dann gemacht hat. Und so weiter und so weiter. Was war das alles für ein Kampf? Und jetzt kommst du hier rein, schöne dekorierte Cafeteria, jede Art von Snacks, liebe Leute, ganz oft noch jemand, der einen Extrakuchen mitgebracht hat. Es gibt immer auch irgendwas noch gratis für die Leute, die noch nicht wissen, wie reich sie eigentlich in Christus sind und so weiter. Das ist nicht über Nacht gekommen. Aber es hat Leute gegeben, hat Barbara übrigens einen ganz großen Anteil an dem. Barbara war so die Frau, die lange Jahre im Sturm stand und immer gesagt hat, ich mach's nur, bis jemand anders es dann übernimmt. Stimmt's, Barbara? War da ein bisschen länger, als du gedacht hast. Aber als Barbara das übernommen hat, gab's keine Cafeteria. Aber als sie's abgegeben hat, dann war richtig eine Cafeteria da, da war eine Struktur da, da waren Frauen da, die sich gekümmert haben, da wusste man, dass man einkaufen muss und all die Dinge. Und sowas kostet manchmal viel Schweiß und Blut und Tränen. Aber preis dem Herrn, jetzt ist es da. Und dasselbe wird mit den Dingen, und genauso werden die Dinge zustande kommen, die du siehst. Sie werden zustande kommen und es wird alles im Rahmen der Gemeinde sein, das kann ich euch auch schon sagen. Es wird nicht alles in der Gemeinde sein. Wenn du zum Beispiel einen Dienst hast, was weiß ich, oder wenn du Erfinder bist oder irgendwas, dann wirst du das nicht in der Gemeinde sein. Du wirst das in deiner Firma sein oder in der Firma, die du gegründet hast oder so. Aber deine Wurzel, da wo du hingehörst, da wo du gegründet bist, ja, da wo du deinen Segen bekommst und den Segen wieder zurückbringst, wird in der Gemeinde sein. Denn das sichert langfristig auch alles, dein Einkommen und all das. Und selbst wenn du einen Reisedienst hast und 40 Wochenenden im Jahr unterwegs bist, dann bist du immer noch mit deinem Dienst gegründet in der Gemeinde und fühlst dich verbunden. Wisst ihr, Regina ist das ganze Jahr weg, die ist vielleicht 2 Sonntage im Jahr da oder manchmal auch 3. Und trotzdem ist sie ein Teil dieser Gemeinde und ist in dieser Gemeinde fest verwurzelt und gegründet. Preis dem Herrn. Jetzt schließe ich mal mit Johannes. Ich hätte noch viel zu sagen. Schreiben tue ich ja nicht. Und mir sind auch nicht die Worte ausgegangen, aber ich denke, dass das für heute Abend genug war. Ich lese euch zum Schluss einfach nochmal sozusagen als Zusammenfassung die 7 Punkte vor. Also erstens, kenne deine Berufung, deine Begabung. Zweitens, untermauere sie mit einem Wortfundament. Drittens, sprich aus, was du sehen willst und was du sehen wirst. Viertens, stelle deine Begabung der Gemeinde zur Verfügung. Fünftens, trainiere sie bis zur Meisterschaft. Übrigens, der Erfinder stellt natürlich nicht die Erfindung, wenn es die etwas ist, was die Gemeinde nicht braucht, zur Verfügung. Aber was wird der bringen? Den Ertrag, den Zehnten, die Erstlingsfrucht stellt er der Gemeinde zur Verfügung. Trainiere deine Gabe bis zur Meisterschaft. Wache über deine Worte war Punkt 6 und Punkt 7. Sei treu und überwinde alles, was dich abbringen will. Frust, Selbstmitleid, Neid, Konkurrenz und jede andere Versuchung aufzugeben. Und wenn du diese Schritte tust, ich sag's dir, du kannst es nicht aufhalten, dass dein Seegang kommt, die Wellen, in denen du tanzt, da wo du anfängst zu sehen, wie das passiert, wovon du über Jahre geträumt hast. Und lass dich ermutigen, manchmal geht's beim Herrn 10, 15, 20 Jahre länger, als man erwartet hat. Aber ich glaube, beim Herrn war die Zeitplanung schon immer so. Nur wir erkennen manchmal ein bisschen später, dass Gottes Zeitplanung eine andere ist. Preis dem Herrn, aber niemand und nichts kann das aufhalten. Amen.